Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Heute bei uns in Focus Europa.
Der Staat muss zurückkehren mit großer Entschiedenheit auf die Finanzmärkte. Der darf sich nicht mehr länger von Banken und Spekulanten, über die dann geschimpft wird, in Schach halten lassen. Ja, Banken sind systemrelevant, aber in diesem System muss etwas furchtbar faul sein, wenn toleriert durch die Politik wir immer und immer wieder an den Rand der Existenzfähigkeit unserer Staaten gebracht werden.
Diese Woche tagt das Europäische Parlament in Straßburg. Klar, dass sich die EU-Parlamentarier auch mit der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigen. Viele offene Fragen stehen im Raum. Wie geht es weiter an den internationalen Finanzmärkten? Ist mehr staatliche Kontrolle von Finanzjongleuren und Spekulanten sinnvoll? Und wie kommt Europa raus aus der Schuldenfalle? Über diese Fragen debattierte das Parlament heute Vormittag. Wir berichten darüber. Außerdem, gestern Abend kurz vor Mitternacht fiel im Prozess um den Polizeieinsatz in der Diaz-Schule während des G8-Gipfels in Genua das Urteil. Wie der Prozess ausgegangen ist, erfahrt ihr später bei uns. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit den aktuellen Focus Europa-Nachrichten.
And now the news.
Die thailändische Regierung hat am Mittwoch, den 19. Mai, die Straßenblockaden der Rothemden in Bangkok mit Panzerfahrzeugen und Soldaten geräumt. Bei den Gefechten zwischen Protestierenden und Militär starben mindestens 5 Menschen. Nach der Militäroffensive erklärten die 7 Führungsmitglieder der Protestbewegung das vorläufige Ende der Besetzungen, um weitere Gewalteskalationen zu verhindern. Teile der Bewegung setzten jedoch am Nachmittag ihren Widerstand fort. Erneut wurden Barrikaden errichtet und mehrere Gebäude in Brand gesetzt, darunter die Börse, verschiedene Banken und Kaufhäuser. Auch in anderen Provinzregionen Thailands kam es zu Besetzungen und Demonstrationen. Die Rothemden sind mehrheitlich Anhänger des 2006 gestürzten Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra. Sie werfen der jetzigen Regierung vor, eine einseitige Klientelpolitik zu betreiben und fordern ihre Absetzung. Am Dienstagabend, den 18. Mai, hatte Thailands Regierung abgelehnt, Verhandlungen mit den Protestierenden aufzunehmen. Die Regierung sei erst zu Gesprächen bereit, wenn besetzte Straßen und Gebäude von den Rothemden geräumt seien. Bei den Straßenkämpfen kamen seit Donnerstag vergangener Woche mindestens 40 Menschen ums Leben. Einige Hunderte wurden verletzt.
Nach wochenlangen Debatten hat Frankreichs Regierung am Mittwoch, den 19. Mai, einen Gesetzentwurf zum Verbot der Burka vorgelegt. Wie bereits angekündigt, schreibt der Gesetzestext das Verbot jeglicher Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum vor. Bei Zuwiderhandlung kann eine Geldstrafe von 150 Euro erhoben werden. Personen, die andere zur Verschleierung zwingen oder Druck ausüben, können zu einer Buße von bis zu 15.000 Euro verurteilt werden. Rechtsexperten vermuten, das Gesetz könne in seiner jetzigen Form vor dem französischen Verfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof nicht haltbar sein. Darüber hinaus bleiben auch praktische Fragen der Umsetzung des Gesetzes noch offen. Wie soll beispielsweise mit Touristinnen und Touristen aus arabischen Ländern umgegangen werden? Wie die Zeitung Le Monde schreibt, könne das Gesetz auch einen perversen Effekt haben. Wie auch einige Frauenrechtsorganisationen fürchten, könnten die betroffenen Frauen nun gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. Das Gesetz soll nun im Laufe des Sommers im Parlament debattiert werden. Eine Abstimmung ist für September geplant.
Jedes Mitgliedsland der Europäischen Union verfügt über ein eigenes Asylsystem. Entsprechend variieren auch die Chancen eines Antragstellers, Asyl zu erhalten, je nach Land und Gesetzgebung. Vor diesem Hintergrund stimmte das Europäische Parlament am Dienstag, den 18. Mai, der Einrichtung eines europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen zu. Das Büro soll seinen zukünftigen Sitz in La Vetta auf Malta haben. Eine der Hauptaufgaben des Büros wird die Bereitstellung von standardisierten Informationen über die Herkunftsländer der Antragsteller sein. Wie die EU-Abgeordnete Jean Lambert von den Grünen in einem Interview erklärte, sei die Einrichtung des Büros ein erster Schritt in eine gemeinsame und gerechtere europäische Asylpolitik. Der bislang sehr unterschiedliche Umgang mit Antragstellern aus bestimmten Herkunftsländern könne durch die Informationsvorgaben durch das Büro besser vereinheitlicht werden. Lampert bedauere jedoch, dass der Vorschlag der Grünen eines europäischen Überwachungsinstrumentes für Asylfragen zugunsten einer rein informativen Einrichtung abgelehnt wurde.
Diskriminierung bei Novartis. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist von einem Gericht in New York wegen Diskriminierung weiblicher Beschäftigter schuldig gesprochen worden. Novartis muss den 12 Klägerinnen nun einen Schadenersatz in Höhe von 3,3 Millionen Dollar zahlen. Laut Urteil soll Novartis die Frauen bei Beförderungen übergangen haben, für gleiche Arbeit nicht gleichen Lohn gezahlt und Schwangere benachteiligt haben. Dem Basler Konzern drohen nun weitere Strafzahlungen. Die 12 Frauen sind Teil einer Gruppe von 5.600 Beschäftigten, die Novartis im Jahr 2004 in einer Sammelklage auf Schadenersatz in Höhe von 200 Millionen Dollar verklagt haben. Laut einer Unternehmenssprecherin überlegt Novartis, Berufung gegen das Urteil einzulegen.
Am Dienstag, den 19. Mai, fanden in Frankreich ein landesweiter Streik sowie Demonstrationen von Fachärzten und Pflegekräften der Anästhesie statt. Bei den Protestaktionen wurde unter anderem der Zugverkehr am Pariser Bahnhof Montparnasse durch Sitzblockaden einige Stunden lang lahmgelegt. Von den dadurch verursachten Zugverspätungen waren nach Angaben der französischen Zeitung Figaro bis zu 100.000 Reisende betroffen. Die Bahngesellschaft SNCF kündigte rechtliche Schritte gegen die Demonstranten an. Zentrale Forderungen des auf Narkosemedizin spezialisierten Personals sind die Aufwertung und Verbesserung ihrer Fachausbildung sowie eine Erhöhung des Gehaltes für Beschäftigte der Anästhesie. Als Reaktion auf die Demonstrationen sprach Frankreichs Gesundheitsministerin Roselyne Bachelot von notwendigen Reformen und zeigte Bereitschaft zu Verhandlungen mit den Streikenden.
El rebelde con el rostro inconforme y en el eje se formó un recipiente muy enorme. Cientos de pacatas y botellas no solo alimentan la protesta y decoran la ciudad. Miles de cabezas acompañan la garganta que grita en el cabeza para allá la matanza. La gente baila, los chavos gritan y una señora gorda lleva una banderita. La gente baila, los chavos gritan y una señora gorda lleva una banderita. Popular, seguido de un grupo muy singular. En la movida les digo que hay que se une a la causa. Y por atrás vienen los SHs, también Chapingo delante de los machos. La facultad de medicina, super barrio, la medina, Paco Balbo y el Aliso. También el circo volador. Mientras los músicos no paran de tocar, filosofía formando una valla y que cada quien pinte su raya. Porque adelante hay agitadores de los que avivan todos los terrores. Gente de reacción que siempre no vecina, que pertenece al gobierno y que termina con nación. Y que termina con la nación, que se confunde con tu razón. Y que termina con la nación, que además se confunde con tu razón.
Diese Woche tagt das Europäische Parlament in Straßburg. Klar, dass sich die EU-Parlamentarier auch mit der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigen. Viele offene Fragen stehen im Raum. Wie geht es weiter an den internationalen Finanzmärkten? Ist mehr staatliche Kontrolle von Finanzjongleuren und Spekulanten sinnvoll? Und wie kommt Europa raus aus der Schuldenfalle? Über diese Fragen debattierte das Parlament heute Vormittag. Über die Ergebnisse berichtet Fokus-Redakteur Michael.
Zu Beginn der Debatte im Europäischen Parlament gab EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn einen Überblick über die Notfallmaßnahmen, die in den vergangenen Wochen von Seiten der EU zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise durchgeführt wurden.
10 days ago.
Vor 10 Tagen traf die Europäische Union mutige und notwendige Entscheidungen, um die finanzpolitische Stabilität in der Eurozone aufrechtzuerhalten. Zum einen einigten sich die Euro-Länder auf einen europäischen Stabilisierungsmechanismus mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro. Dazu kommen weitere 250 Milliarden Euro von Seiten des Internationalen Währungsfonds. Zudem einigte man sich auf eine rasche Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in den EU-Staaten, wo jetzt der dringendste Handlungsbedarf besteht. Doch trotz des 700 Millionen Euro Rettungspaketes hält die Unruhe auf den Finanzmärkten weiter an. Erst gestern sank der Euro unter die Marke von 1,22 Dollar und erreichte damit ein 4-Jahrestief. Aufgrund der akuten Gefahr einer Ausbreitung der Schuldenkrise müssten vor allem Spanien und Portugal ihre Sparanstrengungen verstärken. Beide Staaten hatten im Kampf gegen die Euro-Krise unter anderem Steuererhöhungen und die Kürzung von Sozialleistungen angekündigt. Wirtschaftskommissar Olli Rehn forderte weitere Schritte. Es ist notwendig, dass beide Staaten Reformen durchführen, die Wachstum schaffen, also eine Reform des Arbeitsmarktes und der Pensionszahlungen. Bürokratieabbau und Kürzung von Sozialleistungen. Für Rehn der Königsweg aus der Krise. Dagegen plädiert Rebecca Harms von den Grünen für eine stärkere europäische Kontrolle über die Finanzmärkte. Damit verbunden ist vor allem die Forderung,
sich jetzt endlich ernsthaft zu entscheiden, auf der europäischen Ebene nicht mehr weiter nur Krise am Symptom zu bekämpfen, sondern die Krise in ihrer vollen Herausforderung anzugehen. Unsere Analyse heißt, dass wir seit 2008 an Symptomen kurieren. Ja, seit 2008, seit der Lehman-Pleite, da sind wir dabei, Banken zu retten. Und das möchte ich noch mal sagen, man muss den Bürgern gegenüber auch mal ehrlich sein. Am vorletzten Wochenende, da ist noch nicht der Euro stabilisiert worden. Am vorletzten Wochenende, da sind zunächst mal wieder sehr viele deutsche und französische Banken gerettet worden. Das hat man an den Börsenkursen danach sehr gut sehen können, was passiert ist. Aber aus diesem Retten müssen wir rauskommen. Das kostet inzwischen Milliarden und Abermilliarden. Wir wissen nicht mehr, wo wir dieses Geld eigentlich hernehmen sollen. Der Staat muss zurückkehren mit großer Entschiedenheit auf die Finanzmärkte. Der darf sich nicht mehr länger von Banken und Spekulanten, über die dann geschimpft wird, in Schach halten lassen. Ja, Banken sind systemrelevant, aber in diesem System muss etwas furchtbar faul sein, wenn toleriert durch die Politik wir immer und immer wieder an den Rand der Existenzfähigkeit unserer Staaten gebracht werden.
Einsparungspläne und Defizitabbau seien zwar unerlässliche Mittel zur kurzfristigen Sanierung hochverschuldeter Euro-Länder, doch müssten Einsparungen sozial ausgewogen sein und dürften nicht zu steigender Arbeitslosigkeit führen, forderte Lothar Bisky von der Fraktion der Linken.
Es ist Zeit, den Sozialstaat durch die Institutionen der EU zu sichern, nicht ihn abzubauen. Die Angst kommt ja auch bei Griechen und bei anderen Bevölkerungen daher, weil sie sehen, wie sozial zugegriffen wird.
Weitgehend einig waren sich die EU-Parlamentarier in der Forderung nach einer schärferen Haushaltskontrolle der Einzelstaaten durch die EU-Kommission. Dabei betonte Wirtschaftskommissarin, die Kommission wolle die Haushaltsbefugnisse der nationalen Parlamente keinesfalls beschneiden. Sie werde nicht jede einzelne Haushaltsrichtlinie prüfen. Vielmehr wolle die Brüsseler Behörde die großen Linien der nationalen Haushalte überprüfen, um künftig allzu große makroökonomische Differenzen zu vermeiden. Eine solche verstärkte Haushaltskontrolle jedoch sei, so Martin Schulz von der sozialdemokratischen Fraktion, nur im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Wirtschaftsregierung wirklich sinnvoll.
Wir haben einen wirtschaftspolitischen Flickenteppich in Europa, in dem 16 souveräne Staaten eine nicht koordinierte Wirtschaftspolitik machen, teilweise widersprüchlich gegeneinander, in einem einheitlichen Währungsraum. Das ist eine große Gefahr. Wenn 2,8% des Bruttosozialprodukts der Eurozone wie bei Griechenland in Gefahr geraten, bricht hier eine schwere Krise aus. Dieses Defizit muss beseitigt werden. Deshalb brauchen wir eine Wirtschaftsregierung. Wer noch dagegen ist, der hat den Schuss nicht gehört.
Am gestrigen Dienstag, kurz vor Mitternacht, fiel das Urteil im Berufungsprozess um die Misshandlungen von Globalisierungskritikerin in der Diaz-Schule beim G8-Gipfel in Genua 2001. In einem Interview hören wir nun, was dieses Urteil vom Urteil in erster Instanz unterscheidet.
Es um die Geschehnisse von Bolzaneto war viel härter als das Urteil in erster Instanz.
Es ist als Erfolg für die Opfer aufgenommen worden. Aber das gestrige Urteil scheint noch weiter zu gehen. Wie kann man das Urteil über die Diaz-Schule charakterisieren?
Ma io credo che si possa caratterizzare così, da un lato come la sentenza di primo grado accoglie sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e l'impianto dell'accusa sostenuto dai PM Zucca e Cardone Albini, però diversamente dalla sentenza di primo grado non fa un'amputazione verso l'alto delle responsabilità.
Auf der einen Seite umfasst dieses Urteil, wie schon das Urteil in erster Instanz beinhaltet, vorrangig eine Rekonstruktion der Vergehen und die Anlage der Anklagen, die von den Staatsanwälten Zucca und Cardone Albini. Aber im Unterschied zum ersten Urteil macht es keine Amputation nach oben in der Verantwortlichkeit, indem es die Polizeiangehörige der höheren Dienstränge ausschließt. Und es weitet die Verantwortlichkeit für das, was geschehen ist, auf die ganze Befehlskette aus. Und es war auch logisch, sich auf diese Amputation zu konzentrieren, die schon in der ersten Instanz ein wenig seltsam erschienen. Ich glaube, dass dieses Urteil gewissermaßen die Glaubwürdigkeit und die Wahrheit wiederherstellt, die bereits im ersten Prozess durch die Fallrekonstruktion der Staatsanwälte angeboten worden war. Die Tatsache, dass über sehr hochrangige Angehörige der italienischen Polizei so schwere Strafen verhängt wurden, angefangen mit dem Chef der Antiterrorismus-Einheit, macht dieses Urteil zu etwas ganz Besonderem, auch im Vergleich zu dem im Bolzaneto-Prozess. Daher war die Suspendierung dieser Beamten dringender denn je. Das ist wirklich eine Frage der demokratischen Glaubwürdigkeit, in diesem Fall der Polizeikräfte. Und ihre Entlassung kann nun nicht weiter herausgezögert werden.
Di questi dirigenti è veramente una questione di credibilità democratica a questo punto delle forze di polizia e non può essere rimandata ulteriormente queste dimissioni.
Kann man nach solchen Urteilen von einer Tendenz hin zu mehr Wahrheit, mehr Gerechtigkeit im italienischen Justizsystem sprechen?
Magari. Io purtroppo credo che non si possa estendere e generalizzare quello che è avvenuto.
Vielleicht. Ich glaube leider, dass man das, was in diesem Fall geschehen ist, nicht verallgemeinern kann. Es ist richtig, sich auch im Vergleich zu den Prozessen, die direkt auf den G8 2001 folgten, daran zu erinnern, dass es Dinge gibt, die sich nicht wiederholen dürfen. So ist vor allem der Mord an Carlo Giuliani nicht in einem Prozess diskutiert worden. Der Fall ist bloß archiviert worden. Auf der anderen Seite steht der Prozess gegen 25 Demonstrierende in letzter Instanz demnächst vor seinem Ende. Und dort gibt es vielleicht etwas noch Größeres, das in der Justiz nicht funktioniert, denn die Proportionen stimmen nicht zwischen den Strafen, die über Bürgerinnen und Bürger verhängt werden, die Fehler gemacht haben, aber meiner Meinung nach sehr viel geringere Vergehen schuldig gemacht haben, als derjenigen, die die verurteilten Agenten zum Beispiel der Antiterror-Einheit verübt haben. Aber erstere haben doppelt oder dreifach so schwere Strafen wie die Agenten. Und das ist eine Disproportion, die mit dem italienischen Strafrecht zu tun hat und auch mit der Kultur einer Demokratie der Rechte, die in Italien sehr mangelhaft ist.
Sproporzione che ha a che fare proprio con il codice penale italiano, con la cultura anche della democrazia dei diritti che in Italia è molto deficitaria.
Wie lässt sich dieser Wandel in der Rechtsprechung erklären?
Io credo che dovremmo farci la domanda inversa.
Ich würde die Frage umgekehrt stellen. Wie ist es möglich gewesen, zwar die Fallrekonstruktion anzuerkennen, aber dann dabei zu enden, die höchstgradigen Beamten von der Verurteilung auszuschließen? Daher glaube ich, dass das Urteil in zweiter Instanz ein Akt des Muts und der institutionellen Loyalität des Tribunals ist. Vielleicht war das der Mut, der den Richtern in erster Instanz gefehlt hat. Soweit Enrica Bartesaghi von der Organisation Verità e Giustizia zum Berufungsurteil über die Misshandlungen beim G8-Gipfel 2001.
Sticks, but then he
Das war Fokus Europa für heute, wie immer produziert von Radio Dreigland.
Am Mikrofon waren Michael und Katrin.